Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Veronika Mayer.
Und das sind die Themen heute früh. Kein Pardon. Die amerikanischen Justizbehörden halten an ihrer Klage gegen die UBS fest und wollen die Großbank zwingen, Zehntausende von Kundendaten herauszugeben. Wir fragen, mit welchen Argumenten? Und kommt es doch noch zu einer außergerichtlichen Einigung? Dann Rauchen verboten. Vielerorts in der Schweiz darf in öffentlichen Gebäuden nicht mehr geraucht werden. Von einer einheitlichen Regelung kann aber nicht die Rede sein. Guten Morgen. Am Abend kurz nach 20 Uhr Schweizer Zeit wurde klar, die amerikanischen Justizbehörden beharren darauf, dass die Großbank UBS Zehntausende von Kundendaten herausgibt. In einer Stellungnahme zuhanden des Gerichts in Florida hat das amerikanische Justizministerium die Argumente der UBS und des Bundesrats richtiggehend abgeschmettert. Aus Washington, Peter Vögerli.
Die harsche Stellungnahme des US-Justizministeriums war so sicher wie das Amen in der Kirche gewesen. Denn bei der gestrigen Eingabe handelt es sich um die Antwort auf die UBS und den Schweizer Bundesrat, die ein Gericht in Miami aufgefordert haben, die US-Klage auf Herausgabe von rund 52.000 UBS-Kundendaten abzulehnen. Es war klar, dass die USA alle verfügbaren Argumente in die Waagschale werfen würden. Das stärkste Argument der Amerikaner war, dass das Schweizer Bankgeheimnis US-Steuerzahler bei der Steuerhinterziehung nicht beschützen könne und dass die UBS auf amerikanischem Boden amerikanisches Recht verletzt habe. Dies wiege schwerer als die Bewahrung des Schweizer Bankgeheimnisses. Weniger überzeugend war die Behauptung, das Schweizer Bankgeheimnis gelte nur eingeschränkt, da die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ja selbst Daten von rund 300 UBS-Kunden herausgegeben habe. Ob dies rechtmäßig war, wird zurzeit vom Bundesverwaltungsgericht geprüft und die Preisgabe war erfolgt, nachdem die UBS, die eidgenössische Steuerverwaltung und die FINMA zum Schluss gekommen waren, dass in diesen Fällen Steuerbetrug vorliegt. Die Schweiz und die UBS versuchen nun Zeit zu gewinnen und die auf den 13. Juli angesetzte Gerichtsverhandlung in Miami zu verschieben oder auszusetzen, um eine außergerichtliche Lösung herbeizuführen.
Die UBS hofft nun also auf einen möglichen Vergleich mit den USA. Nur, wie groß sind denn die Chancen für eine solche außergerichtliche Einigung, Peter Vögerli?
Bemühungen sind im Gange, aber sie sind nicht leichter geworden. Die USA machen der Schweiz bzw. der UBS keine Geschenke. Das heißt nicht, dass eine Einigung nicht möglich wäre. Es könnte zum Beispiel der Prozess ausgesetzt werden, weil beide Parteien dem Richter sagen, dass sie an einer außergerichtlichen Lösung arbeiten. Das ist jederzeit möglich, aber das Problem der Schweiz und der UBS bleibt, wie es rechtlich möglich sein soll, unter Bewahrung des Bankgeheimnisses weitere Kundendaten herauszugeben. Und die Zeit bis am 13. Juli ist natürlich kurz bemessen.
Nun gibt es Meldungen, wonach die UBS bei einer außergerichtlichen Einigung 3 bis 5 Milliarden Franken zahlen müsse und dass die US-Steuerbehörde IRS bereits die Namen von 10.000 Kunden habe. Was ist von diesen Meldungen zu halten?
Diese Meldungen sind schwer zu überprüfen, weil in den entsprechenden Artikeln keine Quellenangaben gemacht wurden. Es könnte sein, dass die IRS schon einige tausend Namen von Steuerbetrügern hat, zum Beispiel von solchen, die sich freiwillig gestellt haben. Wie viele das sind, weiß man aber nicht. Klar ist, die USA haben alles Interesse, jetzt den Druck auf Steuersünder aufrechtzuerhalten. Und bei den genannten Milliardenbeträgen muss man sich natürlich fragen, wie soll das die UBS bezahlen, wenn sie gerade 3,8 Milliarden an neuem Eigenkapital aufnehmen musste. Die Beträge scheinen etwas hochgegriffen zu sein und klar ist auch, wenn solche Zahlen herumgeboten werden, ist das natürlich schlecht für die UBS.
Peter Vögerli, Sie haben es bereits angesprochen, die Gerichtsverhandlung am 13. Juli könnte theoretisch verschoben oder eben auch ausgesetzt werden. Doch wenn nicht, was passiert an diesem 13. Juli?
Es handelt sich um eine Zeugeneinvernahme und auch die Schweiz hat 3 Experten entsandt. Möglicherweise fällt aber kein Entscheid unmittelbar nach der Gerichtsverhandlung vom 13. Juli, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Nach einem Urteil in Miami werden beide Seiten wahrscheinlich in Atlanta in Berufung gehen. Dann geht der Fall mit entsprechendem Mediengetöse in die nächste Instanz. Die Amerikaner haben das Gefühl, dass ihre Argumentation gewichtiger ist. Die Schweiz war zumindest noch vor den Verhandlungen über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen Mitte Juni der Meinung, dass die Chancen etwa 50 zu 50 stünden. Eine außergerichtliche Lösung ist aber zu jedem Zeitpunkt dieses Verfahrens möglich. Für die UBS und die Schweiz ist aber klar, Je früher, desto besser, denn das Image ist ziemlich ramponiert und das hat auch finanzielle Auswirkungen.
Das war USA-Korrespondent Peter Vögerli. Und nun zu weiteren Themen dieses Morgens mit Regula Siegfried.
Nach dem schweren Zugunglück im italienischen Viareggio haben die Behörden eine dreitägige Trauer in der ganzen Region beschlossen. Inzwischen hätten Gerichtsmediziner die ersten Opfer der Brandkatastrophe identifiziert. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Allerdings ist auch mehr als 24 Stunden nach dem Unglück unklar, wie viele Menschen dabei ums Leben kamen. Bestätigt sind bisher mindestens 14 Todesopfer. Ein Güterzug war letzte Nacht nahe des Bahnhofs von Viareggio entgleist. Ein Wagen mit Gas explodiert. Warum, ist weiterhin nicht klar. Die UNO-Vollversammlung hat den Militärputsch in Honduras verurteilt. Sie fordert, dass der gestürzte Präsident Zelaya sofort wieder eingesetzt wird. Dieser erklärte vor der UNO, er werde sich nach Ablauf seiner Amtszeit im Januar aus der Politik zurückziehen. Zelaya will morgen Donnerstag nach Honduras zurückkehren, obwohl die neuen Machthaber einen Haftbefehl gegen ihn erlassen haben. Mehrere internationale Persönlichkeiten kündigten an, sie wollten Zelaya begleiten.
Das Tessin war vor 2 Jahren der erste Kanton, der das Rauchen in Bars und Restaurants weitgehend untersagte. Mehrere Kantone haben seitdem nachgezogen und seit heute gelten auch in den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis Rauchverbote. Allerdings, jeder Kanton will das Gesetz etwas anders ausgestalten. Entsprechend gleicht die Schweiz in Sachen Rauchen einem bunten Flickenteppich. Das passt weder den Wirten noch der Lungenliga. Elmar Plotzer berichtet.
Im Kanton Schwyz kann vorderhand in den Restaurants weiter geraucht werden. Aber in 6 Kantonen ist der blaue Dunst aus den Gaststuben verbannt. Doch auch in den Kantonen mit Rauchverbot gibt es Unterschiede. In Neuenburg oder jetzt auch im Wallis muss sich der Gast sein Getränk selber holen gehen, wenn er im Raucherzimmer des Restaurants, also im Fumoir, sitzt. Im Kanton Bern hingegen ist in den Fumoir Bedienung erlaubt. Solche Unterschiede nerven Klaus Kürnsli, den Zentralpräsidenten des Wirtedachverbandes GastroSwiss.
Das kann natürlich in den Grenzgebieten zwischen den Kantonen eine Rolle spielen. Es gibt dort dann den sogenannten Rauchertourismus. Man geht dann dorthin, wo man eben noch rauchen kann, über die Grenze. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung.
Dieser Meinung ist auch Simon Küffer von der Lungenliga Schweiz. Allerdings will er einheitlich strenge Gesetze gegen das Rauchen in Restaurants.
Aber wir sind uns auch bewusst, dass nur eine Regelung, die klar und deutlich ist und eben nicht zahlreiche Ausnahmen beinhaltet und die überall in der Schweiz eben die gleiche ist, wirklich erfolgreich umgesetzt werden kann, weil sonst gibt es zwingend Probleme.
So ist die Lungenliga dagegen, dass der Bund in seinem Gesetz bediente Fumoir zulassen möchte und dass Wirte von Betrieben bis 80 Quadratmetern selber entscheiden dürfen, ob Gäste bei ihnen rauchen können oder nicht. Die Lungenliga hat daher eine Volksinitiative lanciert, die all diesen Ausnahmen und Einschränkungen beim Rauchverbot ein Ende setzen will und eine einheitliche Lösung bringen soll.
6:08 Uhr, wir bleiben in der Schweiz und kommen zu weiteren Meldungen. Regula Siegfried.
Die Wirtschaftskommission des Ständerats möchte die Steuern für Familien früher senken als der Bundesrat, nämlich schon Anfang 2010. Inhaltlich folgt die Kommission der Landesregierung. Die Abzüge für Kinder sollen erhöht werden und auch die Kosten für Kinderhort und Tagesmutter sollen vom Einkommen abgezogen werden können. Außerdem möchte die Kommission, dass die kalte Progression jährlich ausgeglichen wird. Die Schweiz und Serbien verstärken ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Migration und Polizei. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf hat in Belgrad mehrere Abkommen unterzeichnet, wie das Justiz- und Polizeidepartement mitteilt. Dazu gehört ein neues Rücknahmeabkommen für serbische Staatsangehörige. Das Abkommen ermöglicht es der Schweiz aber auch, Flüchtlinge aus Drittstaaten nach Serbien zurückzuführen, wenn diese das Land nur zur Durchreise benutzt haben. Weitere Abkommen betreffen die erleichterte Erteilung von Visa und den polizeilichen Informationsaustausch. Die Bevölkerung in den USA glaubt offenbar noch nicht an einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das zumindest zeigt die neueste Erhebung zur Konsumentenstimmung. Der Wert ging im Juni deutlich zurück. Sorgen macht den Amerikanerinnen und Amerikanern vor allem die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Da der private Konsum eine wichtige Stütze für die US-Wirtschaft darstellt, reagierte die Börse mit einem klaren Minus auf die neuesten Daten.
Im Ausland mit dem eigenen, dem Schweizer Handy telefonieren oder SMS versenden, das kann teuer werden. Schon manch einer hat nach den Ferien eine böse Überraschung erlebt, die Telefonrechnung. In der EU werden nun die sogenannten Roaming-Tarife gesenkt. EU-Bürger, die in einem anderen EU-Land ihr eigenes Mobiltelefon benutzen, zahlen also ab heute weniger. Was heißt das nun für uns, wenn wir ins Ausland reisen? Philipp Erath hat nachgefragt.
Ein Deutscher, der in Frankreich mit seinem eigenen Handy telefoniert, zahlt ab heute für einen Anruf maximal 43 Cent pro Minute. So lautet die Order aus der EU-Zentrale in Brüssel. Für die Schweizer Mobilfunkkunden gelten diese Tarife allerdings nicht, sagt Ralf Bayerler, Telekom-Experte von comparis.ch.
Nein, leider nicht, weil die Schweiz nicht Mitglied der EU ist und auch keine bilateralen Verträge hat, können die Schweizer nicht günstiger telefonieren.
Deshalb wird das Telefonieren im Ausland, das sogenannte Roaming, heute auch nicht billiger. Ganz unnütz ist die EU-Regelung aber trotzdem nicht. Swisscom-Kunden profitieren seit über einem Jahr von günstigeren Roaming-Tarifen. Als freiwillige Reaktion auf die EU-Regelung, welche 2007 zum ersten Mal angewandt wurde und heute verschärft wird.
Swisscom stand unter Druck, dass sie sehr teuer gewesen ist. Alle anderen blieben genau gleich hoch wie früher.
Tatsächlich hat die Swisscom derzeit im Ausland mit Abstand die günstigsten Tarife der Schweizer Mobilfunkanbieter. Sie liegen nur leicht über den verordneten EU-Tarifen.
Und nun noch der Blick auf das aktuelle Geschehen an der Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 8.447 Punkten, minus 1,0%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.062 Punkten, plus 1,0%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,852 gehandelt, der Euro zu einem Franken 52,43 beziehungsweise zu einem Dollar 40,45.
Und so wird das Wetter heute. Es ist wiederum überwiegend sonnig, gebietsweise kann es jedoch Gewitter geben. Die Temperatur erreicht rund 28 Grad. Das war die Sendung heute Morgen. Verantwortlich war Andreas Lüthi, am Mikrofon Veronika Meier.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.